Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, mit euch den Sabbat verbringen zu können. Und vor allen Dingen freue ich mich auch, hier vorne stehen zu dürfen und das Wort Gottes verkünden zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein und mit euch zusammen das Wort Gottes kennenzulernen. Ja, die heutige Thematik meiner Predigt ist überschrieben mit dem Titel "Es ist nicht zu spät". Schauen wir mal, ob die Technik funktioniert. Aha. Hattet ihr auch mal das Gefühl, dass euch etwas fehlt? Hattet ihr auch mal das Gefühl, dass irgendetwas irgendwie anders ist als sonst? Nehmen wir mal ein banales Beispiel. Stehen morgens auf, haben hoffentlich gut geschlafen, putzen uns die Zähne, frühstücken, duschen, ziehen uns um, bereiten uns vor für den Tag, verlassen die Haustür. Und beim Verlassen der Haustür überprüfen wir nochmal. Moment. Das Handy ist da. Okay, das Handy ist da. Mein Portemonnaie auch, Schlüssel auch. Aber habe ich nicht irgendwas vergessen? Nee, alles normal. Geht weiter. Oder nee, habe ich doch nicht was vergessen? Ich weiß es nicht. Heute ist irgendwas irgendwie anders. Ich weiß nicht. Ich kann persönlich nur von meinen Erfahrungen reden, dass ich oft dieses Gefühl habe, wenn ich irgendwas in meiner täglichen Routine vergessen habe. Bei mir ist das zum Beispiel oft so, dass ich morgens aufstehe und das Erste, was ich nach dem Aufstehen mache, ist, mich mit der Familie zu treffen und dann beten wir zusammen. Ja, danken den Gott für die Nacht, die er uns geschenkt hat, dass wir gut schlafen konnten, dass wir aufgewacht sind, dass es uns allen gut geht. Haben dann meist eine kleine Andacht, ja, lesen zusammen einen kleinen Bibelvers und können dann so richtig durchstarten den Tag. Aber sobald ich diese tägliche Routine nicht durchführen kann, sei es dadurch, dass ich verschlafen habe oder was auch immer, dann fällt mir das manchmal schon entweder beim Verlassen der Türe auf, dass irgendwas anders ist, oder dann auch erst nach ein paar Tagen. Also klar ist natürlich, dass wir alle unterschiedliche tägliche Routinen haben und jeder seinen Tag anders startet. Aber ich bin mir sicher, dass wir in unserem Alltag trotzdem sehr oft abgelenkt werden. Ja, sei es durch Arbeit, Schule, der Stress, der dann entsteht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in der Oberstufe merke ich es auch sehr oft, wenn Klausuren anstehen und ich die Nacht davor zu meinem Pech nicht gut geschlafen habe oder die Nacht davor nochmal geübt habe. Ja, dann steht man unter Druck. Man möchte nicht zu spät kommen zum Klausurtermin, man möchte alles perfekt vorbereitet haben, man hat sich nochmal vorbereitet, man ist im Stress. Alles soll perfekt sein. Oder bei der Arbeit, man hat ein Meeting, man hat ein wichtiges Treffen mit Leuten und alles soll perfekt sein, bloß keine Verspätung. Also, ich denke schon, dass wir durch unseren Alltag abgelenkt sein können. Und auch wenn wir unsere Freizeit haben, wenn wir uns dann mal denken, ja, jetzt nehme ich mir die Zeit für mich selbst. Ich wette, dass es uns manchmal auch so ergeht, dass wir dann ja ein Stück weit unseren Gott vielleicht in unserem Alltag vergessen. Verständlich, nach all dem Stress, den wir haben, dass wir uns dann auch mal ausruhen möchten. Aber dann müssen wir doch alle zugeben, kommt es schon öfters vor oder manchmal vor, dass wir dann unseren Gott im Alltag vergessen. Oder nicht? Man hat das Gefühl, dass man sich immer mehr und immer weiter von Gott entfernt, weil man, wie in meinem Fall, die tägliche Routine nicht mehr durchführen kann. Man hat immer weniger Zeit für Gott. Und am Ende kommt es einem so vor, als hätte man ihn komplett aus dem Alltag abgeschottet. Ja, und hier ist nicht mal die Rede von, ich sag mal, von Gottlosen oder von Leuten, die keinen Gott kennen oder Atheisten oder Mitglieder anderer Religionen. Nein, ich rede hier von einem 7. Tags-Adventisten wie ich. Ja, auch ein 7. Tags-Adventist kann seinen Gott im Alltag vernachlässigen. Wir sind keine perfekten Menschen, ja, auch uns passiert sowas. Und das dürfen und sollten wir auch zugeben. Was tun in solchen Situationen? Ich meine, ja, wir wissen, wir bekommen immer eine Chance und müssen uns keine Sorgen machen, da wir einen gnädigen Vater haben und er uns immer wieder vergibt. Oder etwa nicht? Ist unser Vater eigentlich mit einem Supermarkt zu vergleichen? Einmal hin, alles drin. Ich meine, ist doch total praktisch. Hört sich doch total gut an. Ja? Dann wieder zurückkommen, wenn das Essen im Kühlschrank ausgegangen ist. Ich meine, besser kann es doch nicht laufen. Das kennen wir doch aus unserem Alltag. Ja, ihr Lieben, wir haben sehr viele Fragen über unser Leben auf dieser Erde und vor allen Dingen über das, was Gott uns geschenkt hat. Und es ist richtig so. Ich meine, wir sind ja alle lernende Menschen. Gut, der eine mehr als der andere, aber das ist im Moment egal, es spielt im Moment keine Rolle. Ja, ein zentrales Thema der heutigen Predigt sollte sein, wie geht Gott mit Sünde und Vergebung um? Und heute werfen wir speziell einen Blick auf das Gleichnis des verlorenen Sohnes, um erschließen zu können, wie sich die Situation zwischen dem verlorenen Sohn und dem Vater mit uns Menschen heutzutage abgleichen lässt. Dabei überfliegen wir das komplette Gleichnis und betrachten nur einzelne Verse und Textpassagen, die wohlmöglich relevant für uns heute sein könnten. Also die, die mitlesen wollen, dürfen gerne mit mir Lukas 15, Vers 11 aufschlagen. Ich werde versuchen, den Handlungsablauf, wie gesagt, zusammenzufassen, sodass wir diesen im Hinterkopf behalten können und bestimmte Verse leichter verstehen können. Natürlich kann der eine oder andere irgendwelche wichtigen Aspekte hinzufügen, falls ich was vergessen habe, jeder so frei, wie er sich fühlt. Ja, Jesus erzählt ein Gleichnis von einem Vater, welcher 2 Söhne besitzt. Einen älteren und einen jüngeren Sohn, klar. Dann auf einmal, an einem Tag, kommt der jüngere Sohn und fragt seinen Vater, ob er jetzt schon einen Anteil seines Erbes haben möchte. Also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich kenne das so, wenn ein Familienangehöriger gestorben ist, beispielsweise die Oma, und sie ein Erbe hinterlassen hat, da habe ich noch im Gedanken, als meine Oma gestorben ist, da haben sich meine ganzen Onkels beim ältesten Onkel getroffen zu Hause und ich sag mal, haben versucht, das Erbe untereinander aufzuteilen. Naja, es war schon ein Hin- und Herziehen. Ich meine, wenn man ein Grundstück hinterlässt, dann will der eine natürlich das Grundstück haben, ne? Das Beste vom Kuchenstück, sag ich mal. Und dann kommt es schon dazu, oder kommt es teilweise vor, dass man hin und her ran muss. Wem gehört welches Erbe? Wer darf welches Anteil von dem Erbe haben? Aber jetzt hier, in dem Falle, geht es um einen, ja, um eine etwas jüngere Person, die jetzt schon Anteil an dem Erbe haben möchte. Ja, das ist interessant. Wenn wir jetzt weitergehen und Vers 13 lesen, steht Folgendes. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Ja, die Situation kennen doch schon die meisten von uns, oder? In jungen Jahren zum Beispiel war noch die Rede vom Taschengeld. Wobei, das war auch nicht bei jeder Familie wirklich gang und gäbe, klar. Jedenfalls war uns die Wichtigkeit von Geld schon sehr früh bewusst. Ob Süßigkeiten kaufen, Kartenspiele, Sammelbücher. Also uns war schon von vornherein klar, ohne Geld geht halt gar nichts. Sobald du das Geld hast, sobald du die 2 Euro von der Mama kriegst und sie dann sagst, geh rüber in den Kiosk, hol dir, was du willst, hol dir die Süßigkeiten, heute darfst du. Dann warst du glücklich. Ja, endlich. Mein eigenes Geld. Ich darf mir was leisten. Ne? Und nun ist man volljährig und will auf einmal die ganze Welt bekundschaften. Wann hat sich überhaupt dieses Gefühl entwickelt, sich für die Welt zu interessieren in jungen Jahren? Hat man nicht eher andere Sachen im Kopf? Macht man sich überhaupt dann schon Gedanken darüber? Ich meine, die Konsole ist zu Hause, Mama und Papa sorgen für einen, gut ist. Besser kann das Leben noch gar nicht sein. Aber nein, hier geht es sogar um das Erbe. Also du nimmst das Geld in Fülle, alles auf einmal und willst verschwinden. Kommt uns das nicht wirklich bekannt vor? Ich behaupte schon. Ich komme zum Vater, erhalte seinen Segen in Fülle und bin sofort wieder weg. Mein Vater im Himmel sorgt für mich. In Krisensituationen, wenn ich Klausuren schreiben muss, bei der Arbeit, ich habe ein wichtiges Meeting, ich bin in einer Stresssituation, dann sorgt er für mich, ich bekomme seinen Segen und bin sofort wieder weg. Ich meine, ich habe ja schon meinen Anteil bekommen. Jetzt kann es ja weitergehen. Habe seinen Segen erhalten und jetzt kann ich durchstarten. Wie im Supermarkt. Einmal hin, alles drin. Dann geht es weiter in Vers 13. Mag einer vielleicht nur diesen Satz kurz vorlesen? Tja, ich sage es mal so, All-In gehen ist halt schon eine ziemlich attraktive Sache, oder? Vielleicht kommt da ein großer Gewinn raus, wie bei Lotto. Aber wie man so schön sagt, im Nachhinein ist man doch immer schlauer, oder? Das ist eine ganz klare Situation. Alles genommen, gekauft, unternommen, was man wollte, Spaß gehabt, gelacht, genossen und am Ende das ganze Geld verlassen. Was nun? Da steht man nun. Ohne Geld in der Tasche. Glaub mir, vor solcher Situation stand ich gegen Monatsende schon so oft. Das ist nicht so schön. Also. Ja. Jetzt steht er da. Ohne Geld, ohne alles. Hat sein ganzes Geld verspielt. Seinen kompletten Anteil. Den Anteil seines Vaters, den er bekommen hat. Hat er schon alles verspielt. Und zu seinem Pech brach auch noch in dem Land, wo er sich befand, eine Hungersnot aus. Also, schlimmer kann es doch eigentlich nicht mehr werden, oder? Das ganze Geld verloren und jetzt kann man sich nicht mal ernähren. Also, alles, wirklich alles verspielt. Macht sich auf die Suche nach Arbeit, um irgendwie an Geld ranzukommen. findet nichts. Jeder sagt ihm ab. Ich weiß nicht, wie war das bei euren Bewerbungen? Hattet ihr Glück und wurdet bei dem ersten Bewerbungsschreiben direkt angenommen? Der fängt schon an zu nicken. So würde ich auch gerne angenommen werden, wenn ich meine Bewerbungen schreibe oder hinschicke. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass 50, 60 Bewerbungen teilweise geschrieben werden müssen und teilweise wird man nicht angenommen. Also genauso stelle ich mir die Situation hier bei ihm vor. Er geht überall hin, fragt nach Jobs, Berufen, um irgendwie an Geld ranzukommen und man sagt ihm die ganze Zeit ab. Ich meine, er geht sogar so weit, um beim Bauern nachzufragen, die Schweine zu hüten. Also, wer von uns würde gerne so einen Job machen? Aber wenn du kein Geld hast, wenn du das Geld brauchst, dann bist du bereit, alles zu opfern und selbst solche Jobs zu machen. Und er geht sogar noch mal so weit und will sich von diesem Schweinefutter ernähren. Leute, können und wollen wir uns überhaupt vorstellen, in was für eine Situation er im Moment steckt? In Vers 17 bis 19 steht, da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Also letztendlich geschieht genau das, was wir alle schon so ziemlich erwartet haben. Nachdem einem bewusst wird, wie tief man in der Klemme steckt, dann erst, wirklich dann erst, wenn man keine andere Lösung mehr parat hat, keine Ideen mehr einfallen, alle Optionen ausgeschöpft sind, man sich sogar von Schweinefutter ernähren möchte, dann erst, kommt man auf den Gedanken, lieber doch zurück nach Hause zu gehen. An dem Ort, an dem man sich geborgen fühlt, wo man wirklich zu Hause ist. Und dazu kommt, dass der verlorene Sohn sich in dieser Situation sogar schon bewusst ist, dass er einen riesen Fehler gemacht hat und er eigentlich keine zweite Chance verdient hat. Er beschuldigt sich selbst, seinen Vater und Gott verraten zu haben. Er geht sogar so weit, dass er sagt, es nicht mehr verdient zu haben, sein Sohn zu bleiben. Ihr Lieben, ist überhaupt irgendein Vater in der Lage, seinen eigenen Sohn für immer aus dem eigenen Leben zu verdammen? Es gibt bestimmt Fälle, wo sowas zutrifft. Aber selbst dann ist das eine Entscheidung, die selbst dem Vater sehr, sehr schwer fällt. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es uns doch manchmal genauso. Ja? Man hat das Gefühl, keine zweite Chance verdient zu haben. Ich meine, irgendwann ist das Maß ja voll. Und umso schwieriger ist es doch zuzugeben, überhaupt gesündigt zu haben. Wenn man jedes Mal die Sünde wiederholt und man das Gefühl hat, dass Gott wirklich wie so ein Automat ist. Du gehst hin und machst den Fehler nochmal. Und dann fragt man sich, kann er mich überhaupt ernst nehmen? Bei jeder einzelnen Sünde und Kleinigkeit anzukommen und um Vergebung zu bitten, obwohl man das dann wieder falsch macht? Und ich soll dann auch noch ein Vorbild für die Menschen da draußen sein? Ich meine, ich bin ja selber nicht besser. Ich nenne mich 7-Tages-Adventist und er will den anderen zeigen, wie man ein gutes Leben zu führen hat, aber bin selber nicht besser. Einem Menschen wie mir soll man dann auch noch vergeben? Jedoch betrachten wir immer nur eine Seite der Medaille. In Vers 20 steht: Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wissen wir überhaupt, wie wichtig wir Menschen Gott sind? Ja, jeder Einzelne. Der Sohn hat womöglich nicht mit so einer Reaktion von seinem Vater gerechnet. Nach all dem Leid, welches er ihm angetan hat. Also, in solchen Momenten kommen schon einem die Tränen. Nach all dem Leid, all der Enttäuschung, all der Trauer, empfängt dich dein Vater mit offenen Armen. Was ein Ehrenmann. Auf einmal so viele Emotionen zu zeigen, verdeutlicht eine wirklich sehr starke Liebe zu empfinden für diejenige Person. Und genau diese Liebe, die der Vater in dem Moment gezeigt hat, genau diese Liebe empfindet Gott für jeden Einzelnen von uns. Wirklich für jeden Einzelnen von uns, egal wie wir sind. Ja, und als der Vater seinen verlorenen Sohn so empfangen hat, fing der Sohn trotzdem an und sagte: Lieber Vater, ich habe es echt nicht verdient. Bitte, nimm mich wieder auf, aber nicht als dein Sohn, nein, als ein Arbeiter. Aber bitte, lass mich bei dir wohnen und arbeiten und essen, weil ich kann nicht mehr. Sieh mich an, ich stehe hier, ich habe nichts und ich habe es auch nicht verdient, dein Sohn zu sein, weil ich dich verraten habe. Und bitte, nimm mich wieder auf, aber nicht als dein Sohn, nee, als dein Mitarbeiter. Ich arbeite für dich, ich mache alles, was du willst. Alles mache ich, was du willst. Ich gebe dir alles, was ich habe, aber bitte, lass mich bei dir wohnen und etwas zu essen kriegen. Wenigstens ein bisschen. Was glaubt ihr, was hat der Vater wohl gemacht? Was hat der Vater gemacht? Wie hätten wir eigentlich in solchen Situationen gehandelt? Wir werden verraten. Und dann kommt er wieder. Und dann sollen wir ihn auch noch vergeben, nach all dem, was er uns angetan hat. Eigentlich bräuchte er eine richtige Lektion, um davon zu lernen und nochmal zu leiden, einfach weil es uns so sehr wehgetan hat. Was glaubt ihr, wie hat der Vater in diesem Moment gehandelt, in dieser Situation? Anstatt seinen eigenen Sohn anzuschreien, nein, sagt er, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich von zu Hause abhaue und wieder zurückkomme, so empfangen werde, würde ich freiwillig jedes Mal abhauen und wieder zurückkommen, um genauso empfangen zu werden. Oh. Leute. Als hättest du im Lotto gewonnen. Als hättest du dein Zertifikat für das Abitur erhalten, was auch immer. Geschwister, es geht hier nicht darum, für jede einzelne Sünde gefeiert zu werden. Nein. Nein. So als zusätzliche Motivation oder so. Egal, was du getan hast, wie du zurückkommst, du bist und bleibst besonders und wichtig. Jeder einzelne von uns. Ja, wirklich, jeder einzelne von uns ist für Gott eine Pracht. Er hat uns Menschen geschaffen. Er selbst, er hat seinen eigenen Sohn für uns Menschen auf die Erde geschickt, damit er unsere Sünden aufnimmt. Es ist nicht zu spät. Lass uns wirklich jede einzelne Möglichkeit nutzen und immer wieder zurückkehren. Wirklich immer wieder zurückkehren. Immer wieder, wenn wir das Gefühl haben, uns von Gott zu entfernen. Wirklich jedes Mal, auch wenn wir denken, es macht keinen Sinn. Lass uns diese Möglichkeit nutzen, denn die haben wir jetzt noch. Die haben wir jetzt noch, bevor es vielleicht wirklich zu spät ist. Aber jetzt im Moment, lass uns die Möglichkeit nutzen, die Gott uns gegeben hat. Also, welchen Liebesbeweis benötigen wir denn noch, um zu verstehen, wie sehr Gott uns liebt? Wir sind seine Königskinder, jeder einzelne von uns. Er freut sich jedes einzelne Mal, wenn wir unsere Sünden bekennen und von uns alleine zu ihm kommen. Er freut sich sogar wie ein Kind darüber. Stellt euch das mal vor. Es ist für ihn wirklich das größte Geschenk. Und dann ist auch nicht mehr die Sünde wichtig oder das, was du getan hast. Hauptsache, du bist wieder zurückgekommen. Genauso wie beim verlorenen Sohn. Also wenn wir uns letztendlich anschauen, worum es hauptsächlich in dem Gleichnis geht, ist es eigentlich total deutlich. Es geht um Vergebung. Es geht um Vergebung. Die Vergebung Gottes. Und für unser Menschenverständnis ist es nämlich kaum vorstellbar, wie groß Gottes Gnade doch ist. Im Psalm 103, Vers 8 steht: Barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Also, hier steht es nochmal. Ich habe das extra nochmal rot markiert, damit das klar ist. Grenzenlos ist seine Liebe und groß ist seine Geduld. Wenn wir uns Menschen teilweise anschauen und teilweise reflektieren, wie wir mit unseren anderen Mitmenschen umgehen, können wir von uns selber sagen, dass wir zu vergleichen sind mit so einem Gott. Und dann wollen wir ihm noch was zurückgeben. Dann wollen wir ihm sagen, ich tue alles, was du willst. Hauptsache, du nimmst mich an. Was wollen wir dir denn zurückgeben? Wir können nichts wirklich zurückgeben. Nein, aber er hat eine große Geduld und eine grenzenlose Liebe. Also wir haben als Menschen tatsächlich keine andere Wahl. Wir sind alle Sünder und auf Gottes Gnade angewiesen. So ist es. Durch die Gebote hat Gott für uns eine Art Leitfaden für unser Leben erstellt und geschenkt. Sie sollen uns durch das Leben führen und dabei helfen, im Sinne Gottes zu leben. Aber einhalten tun wir Menschen alle Gebote nicht. Und Gott hat diese Last erkannt. Er hat diese Last erkannt und seinen eigenen Sohn geschickt. Denn er will unbedingt mit uns allen. Und jetzt sind nicht nur wir in diesem Raum gemeint, sondern alle auf der ganzen Welt. Er will mit uns allen eine Basis, ein neues Leben aufbauen. In Römer 6,14 steht: Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Also das macht uns doch Hoffnung. Wir brauchen nur eines zu machen. Wir brauchen wirklich nur eines zu machen. Hier steht es nochmal. Wir sind nicht mehr an das Gesetz gebunden, wie es früher mal im Alten Testament war. Jetzt haben wir das Glück, dass wir von der Gnade Gottes allein leben. Von der Gnade Gottes. Und es gibt wirklich nur eine einzige Sache, die wir machen müssen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Hier steht es. Unsere Sünden bekennen. Das ist wirklich nicht einfach, das gebe ich zu. Das können wir alle auch nicht direkt beim ersten Mal. Nee. Manchmal stecken wir in einer Situation, wo wir es einfach nicht zugeben können und wollen, weil wir uns teilweise schämen. Aber Gott erwartet keine Gegenleistung von uns. Wir können ihm nichts Ebenbürtiges anbieten. Und das weiß er auch. Darüber können wir uns sicher sein, das weiß er auch. Seine Freude ist riesengroß über einen, der nicht perfekt ist, aber trotzdem Gott liebt. Besonders deutlich wird dies auch in Lukas 15,7. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. 1,99. Es ist nicht mal nötig, perfekt zu sein. Wir müssen nicht mal perfekt sein, um Gott beweisen zu können, dass wir das beste Stück vom Kuchen sind und wir es erst recht verdient hätten, angenommen zu werden, weil wir so perfekt sind. Nein, das brauchen wir gar nicht. Hand aufs Herz, wer glaubt, zu den Leuten zu gehören, die es nicht nötig haben, umzukehren? Also ich kann sagen, ich freue mich über die Möglichkeit, umkehren zu dürfen, jedes Mal. Sonst wäre ich verloren. Ich stehe hier und das gebe ich zu. Gott arbeitet in uns. Er möchte in uns, in jedem Einzelnen von uns etwas bewegen. Wir müssen es nur zulassen. Wie gesagt, wir sind keine Marionetten. Gott benutzt uns nicht wie Marionetten. Das hätte er machen dürfen, das hätte er machen können. Aber nein, er will uns entscheiden lassen. Wir müssen es eigentlich nur zulassen, wenn wir es wirklich wollen. Mehr nicht, wir müssen es nur zulassen. Das wäre nicht mal in seinem Sinn, uns wie Marionetten zu benutzen. Das macht doch keinen Sinn. Warum hat er uns dann erschaffen? Warum hat er dann die Sünde gelten gelassen, die Adam und Eva gemacht haben? Er hätte doch dann direkt alles zerstören können und nochmal eine neue Welt aufbauen können mit perfekten Leuten, dann ist alles gut. Nee, er lässt uns immer selbst entscheiden. Er klopft an unserer Tür. Wir müssen sie nur öffnen. Geschwister, wir sind schon gerettet. Wir sind schon gerettet. In Römer 5,9 steht nochmal: Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Also für mich ist das eine Riesenhoffnung, zu wissen, dass Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat, für uns gestorben ist. Und am Gerichtstag wird er unser Rechtsanwalt sein, für jeden Einzelnen von uns. Er wird uns so hart verteidigen für jeden einzelnen Akt, den wir gemacht haben. Und wir werden gewinnen. Und wir werden gewinnen. Wir müssen ihn nur annehmen. Wir müssen seine Hilfe nur annehmen. Also öfters muss ich und kann ich es echt nicht mehr wiederholen. Und wer es immer noch nicht von euch glauben kann, der darf gerne für sich nochmal Johannes 3,16 aufschlagen. Ganz ehrlich. Meine Lieben, unser Alltag kann noch so stressig sein. Wir können noch so abgelenkt sein. Wir können das Gefühl haben, dass wir Gott allmählich immer mehr verlassen. Aber ganz ehrlich, Gott selber verlässt uns Menschen nie. In 2. Korinther 4,18 steht: Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Was soll man jetzt noch sagen? Das ist so eine Riesenhoffnung für uns. Das ist so schön, was hier steht. Weil es einfach die Realität widerspiegelt. Alles, was wir jetzt draußen erleben, wir haben Angst. Wir haben Angst über das Leben, was wir hier auf der Erde führen und über unsere Zukunft hier auf der Erde. Und das ist total legitim. Aber hier steht es nochmal. Alles, was wir jetzt sehen, alles, was wir sehen und alles, was uns Angst macht, nein, das soll für uns nicht wichtig sein. Nur das, was für uns im Moment unsichtbar ist. Leute, unser Vater im Himmel, ein Riesenehrenmann, sage ich immer. Was er für uns Menschen leistet, was er für uns Menschen macht, darum können wir nur dankbar sein. Lass uns teilweise wirklich unsere Zeit nutzen und nicht nur kommen, wenn wir Probleme haben, wenn wir in Stresssituationen sind. Warum nehmen wir uns nicht einfach mal die Zeit und danken unserem Gott dafür, dass es ihn überhaupt gibt? Dass wir überhaupt so eine Macht haben, so einen mächtigen Gott an unserer Seite, der uns so viel verspricht und uns so viel Hoffnung gibt, jedes Mal, jeden einzelnen Tag. Also von so einem Gott will ich nicht abweichen. Wenn ich so einen an meiner Seite habe, dann weiß ich, ich habe gewonnen. Ich gehe durch die Tür, alles kann passieren. Solange ich ihn auf meiner Seite habe, ist alles super. Lass uns dies nicht vergessen. Amen.